Zu Beginn wollen wir vielleicht erstmal natürlich auf diese grundlegende Idee zu sprechen kommen. Was ist denn das für ein Szenario, was in der Studie da entworfen wird?
Es ist ein Szenario, in dem beschrieben wird, wie das Verkehrssystem in Deutschland in der Zukunft aussehen soll. Und ganz maßgeblich ist dabei, dass es ohne CO2-Emissionen auskommen soll. Und das Szenario enthält einen Fahrplan, wie man quasi das umsetzen kann bis 2035.
Und da gibt es ja konkrete Visionen, die da unter anderem, also konkrete Aspekte, die damit eine Rolle spielen, unter anderem sowas wie verkehrssparsame Raumstrukturen. Können Sie dazu Näheres sagen?
Vielleicht nochmal, bevor ich das kurz erläutere, ja. eine ganz kurze Erklärung, warum bis 2035 CO2-frei. Kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer das Klimaschutzabkommen von Paris und das 1,5-Grad-Ziel, das dort vereinbart wurde, also die Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Und wir hatten uns mit Wissenschaftlern zusammengesetzt, um auch herauszufinden, was bedeutet das denn genau für Deutschland und wie müsste der Beitrag Deutschlands aussehen, damit das erreicht werden kann. Und daraus resultierte dann die Zahl 2035. Bis dahin müssen wir den Verkehrssektor CO2-frei gestalten können. Und daraufhin haben wir das Wuppertal-Institut beauftragt, dafür ein Szenario zu entwickeln. Soweit zum Hintergrund der Studie. Jetzt die Frage zu den verkehrssparsamen Raumstrukturen. Das heißt eigentlich, also das beste Beispiel, das Gegenteil, was es nicht ist, ist der große Einkaufsmarkt auf der grünen Wiese. Da wohnt in der Regel niemand. Alle müssen da hinfahren, um einzukaufen. Wenn der dann auch noch schlecht angebunden ist mit dem ÖPNV, sind alle irgendwie aufs Auto angewiesen, mehr oder minder. Und das kreiert sehr viel Verkehr, der nicht unbedingt notwendig ist, weil wenn ich vielleicht dann ein bisschen kleiner, aber Supermärkte in den Stadtvierteln drin habe, in den kleinen Städten drin, die für viele Menschen vielleicht fußläufig zu erreichen sind, dann vermeide ich ganz viel Verkehr. Was Ähnliches wäre zum Beispiel was man im 20. Jahrhundert ganz viel gemacht hat, die räumliche Trennung. Wir haben hier ein Büroviertel, dort ein Wohnviertel. Und wenn das so klar getrennt ist, müssen natürlich alle von A nach B, wenn sie zur Arbeit wollen. Wenn ich das durchmische, dann habe ich zumindest die Chance, dass ein größerer Teil der Menschen wahrscheinlich auch in dem Viertel, in dem sie leben, arbeiten und nicht dann durch die ganze Stadt fahren muss. So vermeide ich Verkehr und das ist ein wichtiger erster Schritt.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen besser einordnen zu können, welche Rolle spielt denn jetzt zum Beispiel der PKW in Ihrem Konzept, in dem Szenario?
Also es gibt da zwei ganz wichtige Aspekte im Hinblick auf den PKW. Zum einen natürlich, wenn wir 2035 CO2-frei sein wollen, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor, also weder dem Diesel noch dem Benziner. Das heißt, wir müssen auf emissionsfreie Antriebe umsteigen. Die sind elektrisch, das kann batterieelektrisch sein, das kann die Brennstoffzelle sein. Aber was ganz klar ist, wir brauchen einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Dass man das bis 2035 erreicht, fordern wir dann, ja, ab 2025 darf man keine Fahrzeuge mehr zulassen, keine PKWs mehr zulassen mit Verbrennungsmotor. Elektromobilität alleine wird aber das Problem nicht lösen, weil wir haben noch viele andere Probleme, die uns Autos mitbringen. Also muss einfach mal in die Städte gucken, wie viel Raum da Autos heute einnehmen. Und das würde sich ja auch nicht verändern, bloß weil wir die Motoren da austauschen. Deswegen ist ein zentraler Aspekt in dem Szenario auch, die Alternativen so viel besser zu machen, also den öffentlichen Nahverkehr, den Radverkehr, aber auch geteilte Fahrzeuge, also Carsharing, dass Menschen gar nicht auf ein eigenes Auto angewiesen sind, sondern die Alternativen damit viel besser vorankommen. Und in dem Szenario, das das Wuppertal-Institut da entwickelt hat für uns, ist es sogar so, dass wir uns das ermöglichen würde, die Zahl der Autos ungefähr auf die Hälfte zu reduzieren bis 2035.
Genau, und da gibt es auch eine spezielle Logik, die da auch mit dahinter ist, die man jetzt vielleicht, auf die man jetzt vielleicht nicht unbedingt im ersten Schritt kommt, nämlich dass da quasi auch gebaut wird nach so einer Verkehrsstruktur, dass quasi schon in diese Verkehrsstruktur Bauten und so Infrastruktur mitgebracht wird, dass man eigentlich gar nicht da baut, wo auch kein Verkehr gedacht ist quasi. Das ist schon mal ein ganz interessanter Aspekt, der vielleicht hiermit hinzuzufügen ist. Welchen technologischen Fortschritt braucht es denn für Ihr Szenario? Also auf welchem Stand der Entwicklung ist man denn jetzt und was muss man denn dann noch entwickeln, um irgendwie das Szenario auch wirklich zu verwirklichen? Wo geht's dahin?
Also wir haben beziehungsweise das Wuppertal-Institut hat da für das Szenario nicht auf Technologien zurückgegriffen, die noch nicht entwickelt werden, also entwickelt wären. Das heißt, die Sachen, auf die da zurückgegriffen wird, die sind schon im quasi Portfolio und die hat man entwickelt. Was bei vielen Sachen natürlich noch nicht ist, dass die wirklich in großer Bandbreite irgendwie in den Markt gekommen wären. Das heißt, wir haben ja in Deutschland noch eine relativ kleine Zahl von Elektrofahrzeugen, Pkw. Da müsste sich natürlich noch ein bisschen was tun, dass das noch breiter auch von den Herstellern entwickelt wird. Und andere Aspekte, zum Beispiel im Güterverkehr, da fordern wir die Verdopplung der Schienenkapazität, also dass doppelt so viele Güter auf der Schiene transportiert werden. Dann haben wir natürlich immer noch LKWs und dann müssten wir die, da wo sie im Fernverkehr unterwegs sind, als Oberleitungs-LKWs umrüsten. Das sind alles Techniken, die verfügbar sind. Also ich meine, es gibt hier in Deutschland, es gibt weltweit Oberleitungsbusse in Städten, in einigen Städten zumindest. Das heißt, da muss man nichts Verrücktes Neues irgendwie entwickeln, sondern man müsste das dann nur umsetzen, genau für diesen Zweck, die dann zumindest Autobahnen zu elektrifizieren. Das heißt, da die Technologien sind vorhanden. Wir müssen sie nur dann für die Zwecke auch einsetzen und da natürlich investieren, um die Infrastrukturen dann so umzubauen beziehungsweise so zu schaffen, dass das auch alles möglich ist.
Was jetzt den Laien vielleicht nicht gleich einleuchtet, ist es Ihre These, dass so eine bloße Umstellung auf Autos mit Elektroantrieb jetzt keine generelle Lösung für alle Probleme ist. Ich vermute, dass viele das vielleicht so ein bisschen anders sehen. Könnten Sie die vielleicht, denen vielleicht Einleuchtung verschaffen und da irgendwie Ihre Ansicht auch begründen?
Also es ist überhaupt nicht das Ziel, irgendwie jemandem das Auto wegzunehmen. Das heißt, die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind weiterhin, weil es da keine Alternativen gibt, wenn ich zum Beispiel auf dem Land lebe und da dann auch 2035 vielleicht keinen Sinn macht, einen eng getakteten ÖPNV dazu zu etablieren, weil da einfach zu wenige Menschen leben. Die Menschen, die sind natürlich weiterhin auch in dem Szenario, wie wir das beschrieben haben, aufs Auto angewiesen. Und da ist es auch wichtig, dass die Möglichkeiten haben. Es geht darum, dort, wo wir Alternativen haben, die so attraktiv zu machen, dass Menschen quasi gar nicht mehr auf das Auto angewiesen sind. Warum ist es so? Das eine hatte ich ja schon beschrieben gehabt. Wir haben in Städten einfach einen massiven Raumverbrauch durch PKWs, auch aus dem Grund, weil die ja zu 90-95% des Tages einfach rumstehen und da ja gar nicht genutzt werden. Das heißt, das ist ja eigentlich eine sehr ineffektive Nutzung des Fahrzeugs, was natürlich Probleme bereitet, weil ich massiv Ressourcen brauche für jedes Auto, um das herzustellen. Und das kann ich so minimieren, wenn ich auch weniger Autos einfach baue. Und zum anderen sind die, auch wenn sie mit erneuerbarem Strom betrieben werden, sind natürlich so ein Pkw viel ineffektiver als zum Beispiel ein Bus. Also ich brauche pro Person, die von A nach B kommt, viel mehr Energie. Und wenn ich das ein zukünftiges Verkehrssystem allein auf dem privaten Pkw realisieren wollte, dann bräuchten wir also Unmengen von erneuerbaren Energien, die sich so nicht realistisch abdecken lassen. Deswegen ist es da auch wichtig, quasi mit den Zahl der Autos, die man natürlich notwendigerweise braucht, aber ja, mit denen auszukommen.
Mein Eindruck ist, dass für das Szenario, was da entwickelt wurde, ist noch so ein bisschen, Überzeugungsarbeit braucht, dass da noch ein paar Gedanken auch drin sind, von denen Menschen erstmal so ein bisschen überzeugt werden müssen. Es gibt ja Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel bewusst meiden, die auf ihren eigenen Pkw schwören, aus welchen differenzierten Gründen auch immer. Und sie fordern da mit so einem Konzept im Grunde Umdenken bei jedem Einzelnen. Das ist für mich, also ich finde, das ist eine große psychologische Herausforderung auch. Bevor wir jetzt vielleicht davon sprechen, wie Sie diese Menschen alle überzeugen wollen, wer muss denn da überhaupt überzeugt werden? Also können Sie da mal so eine Vorstellung von der Dimension geben oder haben Sie darüber jetzt noch gar nicht so konkret nachgedacht in dem Szenario?
Also man kann natürlich in zwei Richtungen da denken. Das eine sind die Menschen, die täglich irgendwie mobil werden und das auch weiterhin genauso werden. Sie werden nur schneller, komfortabler und umwelt- und klimafreundlicher dann von A nach B kommen, 2035, wenn man das so umsetzt, wie das in dem Szenario beschrieben ist. Dass es da teilweise Zurückhaltung gibt, ist natürlich auch sehr verständlich, weil ja gerade auch in der Mobilität läuft ganz viel über Alltagsroutinen, Sachen, an die ich mich gewöhnt habe, wie ich das immer schon gemacht habe. Und da dann sich vielleicht grundlegend umzustellen, da sind Menschen erstmal ein bisschen zurückhaltend, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. da ist es natürlich eine Herausforderung, das dann auch jedem schmackhaft zu machen oder dass sich jeder zumindest mal darauf einlässt, Alternativen auszuprobieren. Aber natürlich kann man, es gibt heute noch genügend Probleme im öffentlichen Nahverkehr, gerade im Radverkehr auch, wo wir in den Städten schlechte bis miserable Infrastruktursituationen haben. Und da muss natürlich erstmal massiv auch reingegangen werden. Wir brauchen bessere ÖPNV-Netze, das heißt, die das noch weiter abdecken, die enger getaktet sind und die vor allem auch komfortabler zu nutzen sind, also indem sie gut verknüpft sind mit Fahrrädern, mit Leihfahrrädern oder auch mit Carsharing-Sachen, dass es wirklich darum geht, dass ich schnell von A nach B mobil werden kann. Also da ist ganz viel Verbesserungspotenzial noch da und ist auch nötig. Und dann kommen wir aber, glaube ich, an einen Punkt, wo das relativ schnell sehr offensichtlich wird für die meisten Menschen, die ganzen Vorteile eines solchen Verkehrssystems und so mobil zu werden, als das eigene Auto zu haben. Also ein eigenes Auto ist ja nicht nur super und ich komme damit ganz problemlos von A nach B, sondern ich stehe oftmals im Stau, ich muss mich mit Reparaturen auseinandersetzen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind ganz viele Sachen, die es mich da Zeit kostet oder die eigentlich auch unangenehme Sachen, die mit dem Auto verknüpft sind, die ich dann sparen kann, wenn ich ohne ein Auto von in Zukunft mobil sein kann. Das ist der eine Aspekt, die Menschen, um die es natürlich zentral geht. Und der andere Aspekt ist Politik, die politischen Entscheidungsträger, die natürlich jetzt die notwendigen Entscheidungen treffen müssen, um so einen Wandel auch in die Wege zu leiten. Und da im Moment ja auch durch die Verfehlung der Politik, also insbesondere auch der Autoindustrie, aber auch der Politik, die sich da viel zu sehr auf einen Kuschelkurs eingelassen hat, haben wir die ganze Diskussion über schlechte Luft in Städten, 10.000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland allein durch die Stickoxide, die hauptsächlich aus Dieselabgasen kommen. Und da braucht es eigentlich mehr Mut, da auch ein bisschen mehr Distanz zu wahren und eigentlich mit einer Vision auch und mit einem Plan in die Zukunft zu gehen. Und das sehe ich da noch nicht. Also gerade den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, den wir bis 2025 fordern, dann brauchen wir jetzt eigentlich im Laufe dieses Jahres dann eine Entscheidung noch, dass man diesen Ausstieg angeht, wann der genau irgendwie stattfindet, damit auch die Autoindustrie dann da Planungssicherheit hat und einfach weiß, okay, wir können jetzt ab dann kein Geld mehr verdienen mit Benzinern und Dieseln, deswegen fokussieren wir uns auf die Entwicklung von sauberen Antrieben, um dann quasi die letzte Lücke auch noch zu schließen, damit dann da auch Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer da sind.
Wenn man sich das jetzt vielleicht so ein bisschen auch vor Augen führt, mehr öffentlicher Personennahverkehr, mehr Flexibilität auch durch Sharing-Angebote, Fahrräder vielleicht auf den Straßen, was ändert sich denn da für den Einzelnen durch dieses Szenario?
Ja, wenn ich weiß es nicht, in Leipzig bin oder in Hamburg bin und auf dem Weg zur Arbeit, wird es viel einfacher, aber auch wenn ich am Wochenende rausfahren möchte ins Grüne von Hamburg ins Wendland, was da so eine Stunde ungefähr weg ist. Da sind heute viele Menschen, greifen da aufs Auto zurück, sind da drauf irgendwie angewiesen, aber das braucht man dann in der Zukunft nicht mehr. Dann suche ich mir eine Verbindung raus mit einer App, fahre das erste Stück mit einem Leihfahrrad zu einer S-Bahn, fahre so weit raus, wie das S-Bahn-System das irgendwie zulässt und werde dann das letzte Stück noch mit einem Carsharing-Auto, einem elektrischen unterwegs sein, um dann auch auf dem Land sein zu können, auch auf abgelegeren Enden, wo es kein so gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem gibt. Also die Art der Nutzung wird sich ein bisschen verändern für mich als Mensch, um von A nach B zu kommen, weil ich verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombiniere und das Auto wirklich nur noch in den Punkten, wie zum Beispiel, ich will wirklich raus aufs Land fahren, wo es ja eine schlechte Abdeckung gibt durch den ÖPNV, einfach weil da nicht so viele Menschen leben und es dann auch nicht auf 2035 keinen Sinn macht, das da intensiv irgendwie auszubauen. Das sind die Sachen, die sich ändern. Also ich werde genauso mobil sein, komfortabler und schneller im Zweifel auch vorankommen, aber natürlich klimafreundlicher und das heißt dann weniger oft auf ein Auto zurückgreifen und eigentlich sehr selten auf ein eigenes Auto. Also die wenigsten Menschen werden dann auf ein eigenes Auto angewiesen sein.
Vielleicht jetzt von dem Blick in die Zukunft so ein bisschen in die Gegenwart. In der Studie wird auch davon gesprochen, dass einige Städte im Umdenken schon so einen Schritt weiter sind. Also man setzt sich da für nicht motorisierte Fortbewegung ein, ausreichend funktionale Mischung der Verkehrsmittel und Dichte, wie Sie es auch beschreiben in Ihrem Szenario. Welche Städte können Sie denn da nennen? Also was machen die überhaupt anders?
Naja, es gibt positive Beispiele in Deutschland, es gibt sie in Europa. Also wenn man Kopenhagen ist natürlich immer in aller Munde oder auch Amsterdam, wenn es um den Radverkehr geht. Wenn man nach London guckt, haben die ein extrem leistungsfähiges öffentliches Nahverkehrssystem, was auch sehr komfortabel ist. Ich habe eine Karte, die halte ich nur noch überall ran und das ganze Ding entscheidet dann für mich selber, Sinn, mir eher eine einzelne Karte zu kaufen oder eine Tageskarte irgendwann, also dass ich da auch die Kosten unter Kontrolle habe. Aber natürlich ist auch in Deutschland Beispiele, wo das positiv vorangeht. Radschnellwege, die jetzt langsam gebaut werden, im Ruhrgebiet den Radschnellweg. Wenn wir nach Berlin gucken, im vergangenen Jahr gab es den Volksentscheid Fahrrad, also wo eine Gruppe von Menschen das initiiert hat, die unzufrieden sind mit dem Status quo in der Stadt, was den sicheren Radverkehr angeht, die dann innerhalb von weniger als einem Monat über 100.000 Unterschriften gesammelt hatten und somit maßgeblich auch das Thema Verkehr, Radverkehr in dem Wahlkampf in Berlin damals im vergangenen Jahr gesetzt haben. Jetzt hat Berlin einen Entwurf für eines der modernsten Radverkehrsgesetze, das dann hoffentlich so auch verabschiedet wird zum Ende des Jahres und dann dementsprechend auch die Entwicklungen da positiv in den nächsten Jahren irgendwie vorangetrieben werden können. Also da findet man, wenn man allein schon in Deutschland, wenn man guckt, Beispiele, wo einzelne Aspekte schon sehr gut laufen. Und wenn wir dann noch ein bisschen unseren Blick weiterziehen auf Europa oder auch auf andere Teile der Welt, findet man schon auch für die verschiedenen Aspekte, die wir da in dieser Studie auch haben, in dem Szenario, überall sehr gute Beispiele, wo das schon gut umgesetzt wird.
Okay, also vielleicht zum Abschluss. Sie haben da ein ziemlich differenziertes Szenario auch entworfen, was hier zunächst nicht mehr ist als ein Szenario, das aber auch vielleicht sogar noch weiter gedacht werden kann, als Sie es schon getan haben. Welche Forderungen aber knüpfen Sie denn an Ihre auch sehr umfassende Studie?
Also eine zentrale Forderung hatte ich gerade schon genannt, ist der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Also dass es jetzt ganz klar ein Enddatum gesetzt wird, auch von der Politik. Und unsere Forderung ist da, nach 2025 kein Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Eine andere zentrale Forderung ist, also wenn wir da drauf gucken, unser aktuelles Verkehrssystem mit den ganzen Problemen wird massiv subventioniert. Also wir haben diese Subventionen, die zwischen 7 und 8 Milliarden jährlich sind. Wir haben das Dienstwagenprivileg, wo mehrere Milliarden zusammenkommen. Und so kann man die Liste mit verschiedensten Subventionen noch weiterführen. Die müssen wir natürlich sehr schnell abbauen, weil sonst es auch kein Wunder ist, wenn zum Beispiel Elektrofahrzeuge sich für viele Menschen nicht rechnen, wenn das Dieselauto, obwohl das massiv gesundheitsschädlich ist, daneben noch subventioniert wird. Und der dritte Aspekt ist natürlich die Sachen, die ich genannt habe, also der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in den Städten, der Radwege, aber auch des bundesweiten Schienennetzes, um den Umstieg zum Beispiel im Güterverkehr, aber auch des Ausbau des Fernverkehrs beim Personenverkehr zu ermöglichen. Da muss investiert werden und das muss auch jetzt angegangen werden. Aber auch hier ist der erste Schritt erstmal eine Umschichtung. Es gibt den Bundesverkehrswegeplan, quasi der Masterplan der Bundesregierung für die Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturen, zumindest im Fernverkehrsbereich. Und da kann man auch massive Summen umschichten, wenn man nicht mehr weiter Straßen noch größer baut und noch neue Straßen bauen will, sondern sich da auf den Erhalt beschränkt und dann dafür aber die Sachen in die Schiene zum Beispiel umlenkt. Also da hätte man bis 2030 64 Milliarden Euro zur Verfügung, die man dann auch investieren könnte. Und das sind drei zentrale Punkte. Also Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, schädliche Subventionen abbauen und in die Infrastruktur, die notwendige, investieren.